Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Ich bin Diego, der Host dieser Show, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wein verkauft wird dir präsentiert vom Beratungsring Weinwirtschaft, wo wir Weingütern helfen, ihre Produktionskosten zu berechnen und damit die Wertschöpfung einzelner Weine, einzelner Weinberge, einzelner Vertriebsaktionen auf den Prüfstein zu stellen, um damit den Betrieb so auszurichten, dass er den Überschuss bringt, der der Arbeit angemessen ist, die du und deine Familie und deine Mitarbeiter in das Weingut steckt. Mehr Infos unter beratungsring-weinwirtschaft.com. Dieser Podcast wird außerdem von seinen Sponsoren ermöglicht. Der erste Sponsor ist WeinPlus, eine Online-Plattform, die Hunderttausende Weinliebhaber, Gastronomen, Händler, Winzer und Dienstleister der Weinbranche zusammenbringt. Mit der Jahresmitgliedschaft, der sogenannten Business-Premium-Mitgliedschaft, kannst du beliebig viele Weine zur Verkostung einschicken, alles all-inclusive, und es gibt ein tolles Rahmenvertragsprogramm, die sogenannte WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Einkaufsvorteile, vergünstigte Tarife, Serviceverträge, alles Mögliche findest, vom Thema Verpackung über Versand bis hin zu Versicherung, Gläser und viele kleine Nischendienstleister für unterschiedliche Bedürfnisse eines Weinguts, zum Beispiel auch wir. Schau doch mal rein, WeinPlus Business Premium Vorteilswelt. Und dann ist da noch Amorim Kork, deren Produkt Korken natürlich für euch unerlässlich ist. Es ist eigentlich so das letzte önologische Verfahren, was man überhaupt noch einsetzen kann, bevor der Wein zum Kunden geht. Die Amorim-Korken findest du vor allem in den Flaschen von jedem ernstzunehmenden Sekthersteller. Da sind sie unangefochtener Marktführer. Und auch im Bereich der Mikrogranulatkorken gibt es ganz tolle neue Sachen, nämlich Korken, die mit einem geringeren Anteil an Verbundmaterial auskommen. Und das ist besonders für Betriebe interessant, deren Weine eben wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt herausstechen und auch deshalb gekauft werden. Wir sehen oft Mikrogranulatkorken da drin, die einen höheren Anteil Plastik haben, einen höheren Anteil Klebstoff haben, und da hat doch eigentlich keiner Bock drauf. Vor allem, wenn es eine Alternative gibt, die dann sogar auch noch günstiger im Einkauf ist und deren Veredelung du eigentlich jederzeit am Standort in Bingen besichtigen kannst. Was ich sehr empfehle, ich bin öfter mal da, es ist hochgradig faszinierend, wie das Finishing der Korken aussieht. Der Beratungsring Weinwirtschaft, WeinPlus und Amorim wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Episode. Nach der Messe ist ja bekanntlich vor der Messe, und deshalb spreche ich jetzt wieder mit David Köhler. David, du bist ein Stammgast in diesem Podcast mittlerweile, und wir wollen uns über die Eurovino unterhalten. Und da du ja stark involviert bist mit der Organisation, Messeleitung von der Eurovino, dann würde ich dich doch mal bitten, dass du uns mal aus deiner Perspektive erzählst, wie die Eurovino sich entwickelt hat, wie es im letzten Jahr gewesen ist und wo die Reise hingeht.
Super, Diego, das mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf. Ja, wir hatten es gerade schon davon. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder sogar das vierte Mal, dass wir miteinander sprechen. Freut mich total, wieder hier zu sein und mit dir in Austausch zu gehen. Und ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Rückblick 2025. Wir haben jetzt Juni, Mitte Juni. Das heißt, von der Eurovino 25 zu jetzt liegen so ungefähr 3 Monate, was so für eine Nachlese eigentlich ein ganz guter Zeitraum ist. Ja, wie lief's? Gut lief's. Viel richtig haben wir gemacht. Nicht alles, keine Frage. Aber den Weg, den wir in 24 eingeschlagen haben, mit dieser ganz klaren Fokussierung auf den deutschsprachigen und innereuropäischen Absatzmarkt, das hat sich als das richtige Konzept erwiesen. Du erinnerst dich, im ersten Jahr haben viele noch gefragt, boah, es gibt da doch eine andere B2B-Messe in Deutschland, brauchen wir euch nicht und so weiter und so fort, wurde die Unterscheidung zwischen den Kollegen, du weißt, wen ich meine, ja, einfach auch noch nicht im Markt präsent war. Wie denn auch? Wir hatten ja noch gar kein Produkt. Und das hat sich von 24 auf 25 sehr, sehr stark verändert. Der Markt versteht die Konzeption der Eurovino. Insbesondere auch ein Grund, weshalb viele Unternehmen, die in den Export gehen, ganz klar sagen, Köhler, das ist schön gut, dass du anrufst, dass wir miteinander sprechen. Alles cool, alles schick, aber ich treffe bei dir nicht meine Zielgruppe, weil ich habe meinen Fokus auf Export. Und da hat er absolut recht. Das ist absolut richtig. Wenn die Aussage kommt, dann ist das für mich oder für uns ein Zeichen, hey, das Konzept der Eurovino, das ist verstanden worden. Diese Fokussierung auf den deutschsprachigen innereuropäischen Absatzmarkt. Sagen wir deutschsprachig, das umfasst es ganz gut. Ja, das ist verstanden worden. Viele Aussteller, die genau diese Zielsetzung haben und mit dieser Zielsetzung zur Eurovino gekommen sind, die haben bei uns Einkäufer aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel, Fachhandel, Hotellerie, Gastronomie, aber auch aus dem Internethandel bekommen. Man hat uns, du erinnerst dich, ich glaube, das war sogar so ein bisschen aus Feedback, als wir vor einem Jahr zusammensaßen, dass so der Radius, der Einzugsradius der Besucher für die Erstveranstaltung damals in 24 doch relativ überschaubar war. Wir hatten da zwar so einen Radius von roundabout 200 Kilometern, aber es war natürlich immer noch ja, relativ regional. Und es gab so ein paar böse Zungen am Markt, die uns auch prophezeit haben, Leute, ihr seid regional, ihr bleibt regional. Das ist so für mich das Schönste, dass wir diesen Prophezeiungen ja, bewiesen haben, dass es nicht so ist. Wir hatten Besuchende aus Schleswig-Holstein, aus Berlin, aus Düsseldorf, aus Kassel, aus München, aus dem ganzen deutschen Bundesgebiet, sowie auch aus der Schweiz, aus Österreich. Da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Potenzial, da mehr zu machen, auch noch ein bisschen aus dem angrenzenden Ausland, beispielsweise Benelux oder auch deutschsprachige, darf man das sagen? Deutschsprachiges Frankreich? Nee, kann man so nicht sagen. Darf ich so nicht sagen. Zählt schon noch dazu. Nee, angrenzendes Frankreich, Lothringen und Elsass. Auch die zieht es natürlich relativ stark auf den deutschen Markt, keine Frage, wo jetzt auch die Verbindung und die Connection jetzt zu anderen Anbaugebieten aus Frankreich, die weiter weg sind, natürlich jetzt nicht so ausgeprägt ist. Auch da müssen wir tatsächlich noch mehr machen, aber wenn ich so einen Strich drunter machen könnte und müsste, dann freut es mich zu sagen, dass wir keine regionale B2B-Messe sind, sondern eine nationale B2B-Messe, die ihre Fühler immer weiter ausstreckt. Dennoch, und das ist mir ganz wichtig, Schuster, bleib bei deinen Leisten, es wird keine Eurovino, Prag, Paris, sonst wie was auch immer geben. Die Eurovino findet in Karlsruhe statt und das ist auch gut so. Alles andere würde rein strategisch gar keinen Sinn ergeben.
Okay, und es gibt ja so ein paar Sachen, die bei der letzten Eurovino neu waren. Was davon nehmt ihr mit in die nächste Runde? Zum Beispiel sowas wie den Innovation Award?
Unser New and Different Award, liebevoll im Dialekt neu und anders.
Neu und anders. Ja.
Genau. Kam tatsächlich sehr, sehr gut in der Branche an. Wir hatten roundabout 50 Einreichungen, was für das erste Mal absolut okay war. Der New and Different Award hat ja unterschiedliche Bewertungskriterien, wo wir Dinge bewerten, die nicht in der Flasche sind. Das heißt, Wine Awards, du erinnerst dich, davon gibt's genug, da wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Aber so Dinge wie beste Verpackung, beste Präsentation im Point of Sale, beste Marketingkampagne, solche Dinge, die haben wir bewertet und das einmal mit der Expertenjury aus zusammengesetzt aus Experten aus der Weinbranche, da war auch ein gewisser Diego Weber dabei, als auch mit einer Jury von Studierenden von der Hochschule Heilbronn. Und das war einfach klasse, Diego. Der Austausch mit euch Experten war schon toll. Wir als Messe haben das Ganze ja nur moderiert. Wir hatten da ja keine Stimme.
Das hat doch nur funktioniert, weil die Hälfte von uns nur digital anwesend waren, wir uns nicht die Köpfe einschlagen konnten im Raum, oder?
Eine Woche später waren ja die Studierenden am Start, Diego, und die waren alle präsent. Ja. Das war klasse. Das war richtig klasse. Hat doppelt so lange gedauert wie die Expertenjury. Und die haben da so intensiv miteinander diskutiert, aber auf einem echt tollen Niveau. Ja. Auch wo dann beispielsweise bei einer Entscheidung war eine Person, die gesagt hat, Leute, das geht so nicht. Alle haben schon gesagt, ja, okay, das passt. Aber eine Person hat gesagt, nee, nein, das stimmt nicht. Lasst uns dann nochmal zusammen drauf gucken. Das sorgt durchaus für Spannungen, keine Frage. Aber dieser Austausch, der dadurch entstanden ist, den fand ich ganz, ganz klasse. Und daher diese Interaktion untereinander, aber natürlich auch mit dem Markt, die haben wir als ganz, ganz wertvoll wahrgenommen. Also lange Rede kurz, der New and Different Award, den werden wir fortführen und auch von den Kategorien noch so ein kleines bisschen schärfen. Das Thema Nachhaltigkeit.
Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Award, weil ich sehe das Ganze ja auch nochmal aus der anderen Sicht. Also A, ich war ja Teil der Jury. B, ich habe im Publikum gesessen bei der Auszeichnung. Und C, tatsächlich eins von den Weingütern, wo das Projekt auch mit mir zu tun hat, hat gewonnen, wo ich mich enthalten musste. Das muss ich hier dazu sagen. Ja, absolut, wegen Interessenskonflikt durfte ich dort nicht mitstimmen. Ich sehe, dass das für das Weingut, also das ist Golter Weingut im Klee mit der Hausberg-Serie, also diese, du erinnerst dich, diese Sportfotos auf den Flaschen, für den Winzer war das ziemlich wichtig. Also der hat oft auf vielen, auf seiner Website, auf seinem Instagram und so, wurde das gepostet, dass er dort Gewinner ist. Also das heißt, das hat auch einen wirklichen Statusmehrwert für die teilnehmenden Betriebe gebracht. Ich habe jetzt nicht jeden Betrieb untersucht, weil ich nicht alle davon kannte oder nicht zu allen persönlichen Kontakt habe, aber bei dem einen habe ich es halt beobachtet, dass das wirklich ein hohen Stellenwert hatte, dort nominiert zu sein und auch auf die Bühne gerufen zu werden und diese Urkunde zu kriegen und so. Also das ist jetzt nicht einfach nur so, ach ja, schön, okay, irgendein Award, sondern das hat dem Winzer wirklich sehr viel bedeutet. Ja. Und das wollte ich euch nochmal so als Feedback zurückgeben, dass ich das eben auch extrem cool finde, dass du halt nicht nur immer dieses, ja, der Wein schmeckt oder der schmeckt nicht und dann fragst du dich halt, was für eine Jury schmeckt der oder schmeckt der nicht, sondern dass du halt einfach siehst, okay, Leute, die sich auskennen mit dem Thema Gestaltung, Markenstrategie, haben das als gut bewertet und Studenten, die das studieren und dementsprechend auch ja den neuen Markt und sowohl anbieterseitig, aber eben auch irgendwo kundenseitig repräsentieren, die haben das auch für cool empfunden. Und das sind Sachen, also das hat für mich einen extremen Mehrwert an der Messe bedeutet. Und ich kann euch nur empfehlen, das auch noch stärker auszubauen und vielleicht differenzierter noch zu machen mit den Kategorien, weil das war fast, also für mich echt das Tollste an der ganzen Messe. Eine Sache muss ich anmerken, eine einzelne Sache, und das ist uns dann im Publikum aufgefallen. Ihr habt ja relativ viele Awards vergeben, weil wir viele sehr unterschiedliche Kategorien auch hatten, aber ihr habt nie dazu gesagt, warum der Gewinner war. Und das würde ich im nächsten Mal, würde ich das sehr gerne hören, dass wir, also falls ich in der Jury bin oder andere, das ist scheißegal, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass begründet wird, warum wird das jetzt ausgewählt.
Ja.
Ja. Das wäre nochmal, also ich weiß, für die Leute, die auf der Bühne stehen, die haben da ihre 10, 15 Sekunden, wo sie das Ding hochhalten dürfen, Fotos machen und wenn dann nochmal laut gesagt wird, während 500 Leute im Publikum sitzen, das wurde ausgezeichnet, weil das hat, glaube ich, auch diesen Messemehrwert noch, weil ja auch ganz viele von den Einkäufern da stehen und eben zuhören. Und wenn ihr das auf die Reihe kriegt, das zu machen, das wird durch die Decke gehen, offensichtlich. Ja, weil ich habe es jetzt bei den Winzern beobachtet, die ich halt kenne, die da teilgenommen haben, was das für die bedeutet tatsächlich. Ja, das ist nicht alltäglich. Und deshalb, also das fand ich ganz, ganz großartig. Allgemein der ganze Abend war super. Das war in den Ausstellerabend reingekoppelt, ne?
Genau so ist es.
Ja.
Ich gebe dir zu 110% Rechtigung. Weshalb haben wir diese Preisverleihung auch viel kürzer gemacht, als wir sie gewollt haben? War schlichtweg ein Planungsfehler, gebe ich ganz ehrlich zu. Die Leute saßen da schon 1,5 Stunden und haben auf die Bühne geguckt und Awards gehört. Das war einmal die Handels- und Gastro-Awards vom Fairwine Award, dann der Fairwine Award an sich und dann zwischen Essen, dem erlösenden Essen am Abend, kamen dann wir noch mit New and Different. Das muss nächstes Jahr deutlich entzerrt werden, auch wenn der Netzwerkabend ein echt toller Abend ist mit ganz, ganz viel Mehrwert. Um diese thematischen Dinge auch mit anzusprechen. Ich bin da 100% bei dir. Nicht einfach zu sagen, du hast gewonnen, sondern warum hast du gewonnen? Was machst genau du anders als die anderen da draußen? Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, der Mehrwert. Und da brauchen wir, wenn wir ehrlich sind, schlichtweg mehr Zeit.
Das ist gar nicht mal so viel. Das sind, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden, wenn du einfach sagst, hey, wir haben hier, du hast gewonnen in der und der Kategorie und die Jury hat folgende Begründung dazu. Das, das, das und das. Und das ist ja, das wäre schon mehr als ausreichend. Und tatsächlich, ich glaube auch, dass eine solche Auszeichnung, die halt eine Gesamtleistung eines Unternehmens, sei das jetzt in einem Marketingbereich, in einem Verpackungsbereich, die ist viel außergewöhnlicher, als wenn du sagst, ja, okay, hier ist jetzt ein Wein, der gut ist. Ja, wir sind auf einer Weinmesse, jeder dritte Wein ist voll mit irgendwelchen Goldmedaillen. Also, come on, ja. Also, ja, nice to have, aber es ist außergewöhnlicher, was dort stattgefunden hat. Und ich glaube auch, dass es aus Sicht der Einkäufer außergewöhnlich ist. Und auch da wollte ich nochmal zurückgehen. Also es gab ja bei euch auch diesen Fairwine und Gastro Award und alles. Und dass man halt gesehen hat, dass dort Händler ausgezeichnet wurden, wie zum Beispiel Pinard de Picard oder so. Ich weiß nicht, ob man die außerhalb der Branche kennt, aber innerhalb der Branche, das sind Legenden, ja. Und das ist halt, dass solche Leute da sind, ausgezeichnet werden, auch auf die Bühne kommen, ansprechbar sind tatsächlich auch für die Winzer, die da sitzen. Wer Bock hat, kann sich daneben die setzen und mit denen reden. Das ist, glaube ich, genau das, was du auch gesagt hast über die Messe, dass es halt diesen überregionalen Anspruch eben hat und eben auch entsprechendes Publikum anzieht. Und das hat mich sehr überrascht. Da habe ich nicht mit gerechnet tatsächlich. Und diesen Sprung zu eurer Positionierung, den hat man ganz deutlich gemerkt. Also das war für mich, ich mag die Eurovino sowieso, weil die halt so gut erreichbar ist für alle, weil sie überschaubar ist, weil du nicht so einen irrsinnigen Marathon hinlegen musst, um drei
Absolut.
Leute zu treffen. Und das, was ihr da letztes Mal abgefeiert habt, also das war für mich tatsächlich echt ziemlich beeindruckend. Ich bin da rausgegangen und normalerweise bin ich nach einer Messe eigentlich immer genervt. Ja, weil irgendwann ist auch mal gut. Und das ist mir bei euch nicht passiert, sondern ich war da und habe gedacht, ey, das ist eigentlich ein mega cooles Event. Ja, das macht richtig Spaß. Und es sind gute Leute da. Und wenn man mit guter Vorbereitung hingeht als Winzer, da kannst du auch echt was reißen. Ja.
Genauso ist es, Diego. Die Vorbereitung ist das A und O. Es gibt auch ganz, ganz renommierte Weingüter. Bei den Importeuren, die nehme ich tatsächlich mal ein bisschen in Schutz, weil die Importeure, die arbeiten zum Großteil auf einem massiv hochprofessionellen vertrieblerischen Niveau. Ich war teilweise erstaunt und auch ein bisschen erschrocken, wie wenig manche, nicht alle, Gott sei Dank, manche Aussteller in ihre Vorbereitung stecken an Zeit und an Ressourcen oder auch nicht stecken. Einfach nur zu kommen, den Stand einzurichten, ein Großteil wird ja von uns erledigt mit den Komplettpaketen, und dann einfach nur auf einen Lucky Shot zu warten. Diego, die Zeiten sind vorbei, das funktioniert nicht mehr.
Das funktioniert nicht. Na ja, klar.
Ja. Also ist hochspannend, auch hier die Aussteller nur noch so ein bisschen mitzunehmen, aber auch an die Hand zu nehmen. Das sehen wir als eine ganz große Aufgabe. Aber sind wir ehrlich, wenn jeder
Ja gut, aber
Aussteller 20
ihr hattet
Leute
da
bringt,
doch.
dann haben wir gewonnen.
Ihr hattet doch da auch, also ich habe jetzt persönlich nicht teilgenommen, aber ihr hattet doch am Vorabend vom Aufbau auch noch dieses, wie man sich auf die Messe vorbereitet, so
Genau,
ein
unser
Coaching,
Welcome
ne?
to Karlsruhe Abend, genau.
Ja, genau. Also ich war jetzt persönlich nicht dabei, aber ich habe mit
Du
zwei, drei
warst zu
Leuten
müde, ich
gesprochen.
weiß.
Offiziell, ich hatte einfach keinen Bock. Ja, aber nee, die Winzer, die da waren, ich habe mit ein paar gesprochen, die kamen da ziemlich beseelt von zurück und haben gesagt, hey, das war eigentlich ganz nice. Also ich sehe das oft, dass es halt so Events gibt, wo du dann, keine Ahnung, da kriegst du dann so einmal eins des Vertriebs oder so ein Zeug beigebracht, wo du sagst, ey, komm, hey, ich bin halt seit 15 Jahren selbstständig, so das ist ein bisschen too low level. Und das schien sehr gut gewesen zu sein. Also da waren viele, die einfach kopfnickten und gesagt haben, ja, das war solide, also gute Veranstaltung. Und also da scheint ja auch insgesamt dieses Paket auch für diejenigen, die halt schon früher kommen und so, einfach passend und treffend gewählt zu haben. Und es sind halt auch, wenn man sich das anguckt, wer da rumspringt, da sind viele Betriebe, wo irgendwie gerade halt auch junge Leute das Weingut übernommen haben in den letzten 5 bis 10 Jahren und halt auch selber noch so ein bisschen auf der Suche sind, wo positioniere ich mich, wo gehe ich hin, wie läuft dieses Spiel eigentlich? Und das Rundum-Paket, was ihr da geliefert habt, das ist ganz gut angekommen, muss ich sagen.
Freut mich sehr. War aber auch ein echt toller Abend, und ich fand das klasse. Wir waren ja als Team natürlich auch vor Ort, jeder an einem eigenen Tisch, dass wir halt mit möglichst vielen Kunden und Partnern und ja auch Freunden sprechen konnten. Und ich erinnere mich da an eine Begebenheit, die mir die Petra Schäfer bei uns im Team mitgegeben hat. Die Petra wollte während dem Vortrag von dem Referenten, als es da um diese um diese Vertriebsthemen dann geht, um diesen kurzen Vortrag, waren ja nur eine halbe Stunde. Petra hat dann einen der Ausstellenden so angestupfelt, wollte irgendwie mit ihm ein paar Sätze austauschen und dann sagt der: Psst, ich höre zu. Und das fand ich klasse. Das heißt, wie du sagst, das muss gut angekommen sein. Und was mich auch richtig gefreut hat, so als der Abend dann am Ende war, wir haben da ja nicht bis in die Puppen gemacht. Es ist ein Tag vor der Messe, wir haben zwei Messetage vor uns. Und daher war so roundabout 22 Uhr war da eh dann Feierabend, haben uns so um 19 Uhr in der Stadt getroffen. Kleiner Stadtrundgang, Vortrag, lecker was gegessen beim Portugiesen und gut war. Viel mehr war es ja nicht. Aber dieses nicht viel mehr war es nicht, das fanden die toll. Und es ist mir noch nie bei einem Abend passiert, wo dann einer der Gäste aufgestanden ist und hat gesagt: Ey, ganzes Eurovino-Team, vielen, vielen Dank für diesen tollen Abend. Das war richtig geil. Und die 20 € Teilnahmegebühr, die haben wir doppelt rausgegessen. Dann passt es ja.
Ja, so muss das sein. Nee, das ist super. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Was habt ihr denn für 26 geplant? Also was gibt's Neues?
Also, wir haben gerade über Welcome to Karlsruhe gesprochen. Klar, das machen wir wieder. Gegebenenfalls auch in zwei oder in sogar drei Locations, dass man so ein bisschen durchwechseln kann. Sind wir tatsächlich gerade in der Konzeption. Aber Welcome to Karlsruhe machen wir auf jeden Fall wieder. Mit Blick in die Halle. Wir hatten ja dieses Jahr über 400 Aussteller mit am Start, repräsentiert 700 Weingüter und aus roundabout 30 Ländern. Wir möchten natürlich weiter wachsen. Die Branche ist im Moment, das weißt du besser als ich, natürlich mit ganz, ganz vielen Herausforderungen geplagt. Aber wo haben wir die nicht? Keine Frage. Und auf die Probleme, die wir im Markt momentan haben, darauf ist für unsere Warte die Eurovino eine ganz gute Lösung, ein ganz guter Baustein einer Lösung. Heißt aber auch, wir müssen uns Gedanken machen, gehen wir in eine zweite Halle oder gehen wir nicht in eine zweite Halle. Und Diego, du hast vorhin das Familiäre und auch das Überschaubare angesprochen. Selbst wenn wir das Potenzial für eine zweite Halle haben und hätten, wir haben uns dafür entschieden und alle von unserer Geschäftsführerin bis hin zum Team haben gesagt: Leute, lasst uns noch mal eine Halle machen, aber die pickepacke voll. Das bringt
Macht Sinn.
uns mehr. Damit gibt es auch keine Zweiklassengesellschaft. Du weißt, es gibt bei zwei Hallen liegt immer eine vorne.
Ja, klar.
So ist es,
Sel
selbst
selbst in
wenn sie
einer
hingewachsen
Halle
sind.
liegt immer ein Ende der Halle vorne. Also das ist ja ganz normal, ja.
Ja, bin ich bei dir. Wobei, wenn jemand nur sich im vorderen Bereich, das ist uns von dem einen oder anderen Ausstellenden durchaus als Feedback gekommen, dass es sich so bei den Lokalmatadoren in der vorderen Hälfte der Halle so ein bisschen geknubbelt hat und hinten ist ein bisschen weniger geworden. Jemand, der die Eurovino als Besucher besucht und nicht sich das gesamte Angebot anschaut. Und du hast gesagt, er kann das, er hat da die Möglichkeit zu, dass es Potenzial verschenkt. Das ist schade. Aber dass wir ein bisschen mehr auf Durchmischung gehen und auch noch ein paar Leuchttürme an unterschiedliche Positionen in die Halle macht, auch ganz hinten in die Halle so ein paar Kracher, beispielsweise unsere Wine Experience, du kennst sie, unsere digital gestützte Verkostungszone, hatten wir dieses Jahr aufgeteilt in eine Wine Experience Classic und eine Wine Experience alkoholfrei. Mit dem Resultat, die alkoholfreie, da musstest du nur mal ziehen, dass du reinkommst. Und die andere weiter hinten, die war weniger besucht als im vergangenen Jahr. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, warum. Ich glaube, die Trennung zwischen alkoholfrei und nicht alkoholfrei, die war nicht schlau. Was machen wir also als eines der wichtigsten Dinge rein aufplanungstechnisch? Nicht Expert Area, die Wine Experience wird gebündelt, wird ein bisschen größer und nach hinten in die Halle. Und viele Aussteller sagen, so eine Verkostungszone, da gehen ganz viele zuerst mal hin. Und wenn das dann nicht vorne in der Halle ist oder in der Mitte, sondern hinten, dann habe ich allein dadurch gut Traffic.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Verkostungszone im Endeffekt für die tatsächlichen Kaufinteressenten mit das Interessanteste ist, weil du kannst halt da in Ruhe durchgehen. Und sagen wir jetzt mal ehrlich, also wenn du als Händler unterwegs bist, du tauschst ja nicht dein komplettes Sortiment aus, sondern du suchst vielleicht irgendwie, du suchst einen geilen Gutedel aus dem Markgräflerland oder du suchst einen guten Cremant oder du suchst vielleicht einen guten alkoholfreien. Und da 20 Stände durchzugehen, wo du dann so halb höflichkeitshalber das halbe Sortiment durchtesten musst, das dauert enorm viel Zeit. Und wenn du stattdessen halt durch die Verkostungszone durchgehst, und guckst, okay, das interessiert mich, das nicht, das interessiert mich, das nicht, das nicht, das nicht und das interessiert mich, dann weißt du genau, an welchen Stand du danach gehst. Und das heißt, das als Orientierungsbeginn zu setzen, macht absolut Sinn und das so zu setzen, dass man einmal durch das Gelände durchgeht, um zu sehen, aha, hier hinten ist noch was, das macht auch total Sinn. Ja, weil ich glaube, dass das ist, also, keine Ahnung, wer sich betrinken will, kann auch beim Winzer stehen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich zum Gratistrinken in die Verkostungszone da reingehen muss, sondern ich gehe dahin, um in Ruhe konzentriert bestimmte Produkttypen durchzuprobieren und danach mich in die Halle zu verteilen.
Ganz genau so ist es, Diego. Ganz genau so ist es. Ähnliche Thematik hatten wir mit der Expert Area. Ich habe sie gerade aus Versehen schon angesprochen. Nomen est omen, das war der freudsche Versprecher. Du hast mir damals geraten, im Juni 24, ey Leute, mach die Expert Area doch in die Halle. Wir haben gesagt, nee, Diego, die gehört in die Aktionshalle, das ist wichtig, und haben dann durch so eine, ein bisschen Duty-Free-mäßig das Ganze versucht aufzuplanen, dass jeder durch die Expert Area muss. Mit dem Resultat, dass einige der Beratenden die Leute zweimal von hinten gesehen haben. Einmal, wenn sie rein sind und einmal, wenn sie raus sind. Daher, ich bin ein großer Fan davon, Fehler zuzugeben und sie dann besser zu machen. Diego, du hattest recht damit. Die Expert Area wird 2026 bei der Eurovino in die Halle wandern, auch mit einer neuen Konzeption, weniger Counter, ausgewähltere Themen und direkt neben den Countern, das sind dann nur 4 Stück anstatt 8, so eine kleine Speakers Corner, wo über den ganzen Tag verteilt, ohne festes Programm, das behalten wir also in jedem Fall bei, dass man sich nicht für 13 Uhr für den Vortrag einfinden muss oder für 14 Uhr für den Eintrag. Das wollen wir weiterhin möglichst easy flow halten, weil letztendlich die Aussteller zahlen die Zeche, und deshalb darf ich, so unsere Einschätzung, darf ich kein riesengroßes Rahmenprogramm, das die Besuchenden von den Ständen fernhält, da mit integrieren. In Ansätzen, wie beispielsweise die geführten Masterclasses bei Vinum oder von dem einen oder anderen Importeur auch mal eine Masterclass, das ist okay, das ist in Ordnung. Aber da hier jetzt zu sagen, 13 Uhr das, 14 Uhr das, das brauchen wir nicht. Also lange Rede kurz, Expert Area wandert definitiv in die Halle, kriegt einen neuen Anstrich, machen wir ein bisschen innovativer und durch diese integrierte Speakers Corner vielleicht auch spannender, sagen wir ganz ehrlich.
Okay, werdet ihr das in Höhe oder Sichtreichweite zu der Verkostungszone machen?
Sagen wir so, die Positionierung ist noch nicht 100% fix.
Okay, weil hört
uns gerade ja keiner zu.
Ich habe das jetzt schon öfter erlebt, ja. Also ihr seid ja nicht die einzige Messe, wo ich bin, und ihr seid auch nicht die einzige Messe, wo Ausstellungen und so Mikrovorträge kombiniert werden. Mikrovorträge funktionieren in der Regel dort gar nicht, wo nur durchgelaufen wird oder wo die Leute zum Stand gehen. Das heißt, diese Vorträge, die funktionieren vom Prinzip da gut, wo entweder so eine Chill-Out-Area ist, weil auf der Messe nach 5 Stunden willst du dich mal auf eine Couch ballern irgendwann. Und es funktioniert auch da gar nicht so schlecht, wo die Leute stehen, aber nicht ins Gespräch verwickelt sind. Und das ist genau die Verkostungszone. Das heißt, ich glaube, dass das hätte einen natürlichen Synergieeffekt, wenn man die ans hintere Ende der Halle setzt oder vielleicht sogar ins mittlere Drittel. Wir haben das jetzt auf der Braubeviale, da war ich auch, da haben wir das auch erlebt. Da war so eine Meininger Mundus Vini Verkostungszone. Und nebendran gab es so die Weinwelt. Und 90% des Traffics hat sich in dieser Verkostungszone konzentriert, und von da aus sind die Leute mit einem Glas Wein in der Hand, sich umdrehend, haben sich umgeguckt und sind einfach mal irgendwo hinmarschiert, sind wieder zurückgegangen, haben was anderes probiert. Also das heißt, das war ein stetiger Austausch hin und zurück zur Verkostungszone. Und ich glaube, dass diese Art von Infotainment, was ihr da praktisch anbietet, dass das zusammen sehr gut funktioniert, einzeln nicht so gut. Also ich kenne das mit diesen Mikrovorträgen. Ich habe das auch selber schon auf der Winzer Service Messe oder auf den Agrartagen gemacht und das hat immer nur gut funktioniert, wenn du mehrere Stände hattest, wo es was zu trinken gab, wo es was zu essen gab, wo du zuhören konntest, wo 10 Leute Menschen angehalten haben und so. Wenn das nicht da ist, dann steht ein Hansel auf der Bühne und spricht und 3 Leute stehen davor und 2 davon sind seine Mitarbeiter. Ja, das ist
ja, braucht keiner, sind wir ehrlich. Du stehst auf Bühnen, ich stehe auf Bühnen. Am schönsten ist es doch, wenn man den Vortrag nicht für sich hält, sondern da zumindest mal ein paar Leute sind. Und wenn dann davon noch einer als Interessent kleben bleibt, umso geiler, natürlich.
Ja, das ist halt das, also gerade so ein Thema mit der Verkostungszone, das zu kombinieren, weil da sind halt viele Leute. In der Verkostungszone hat ja nicht jeder Kopfhörer drin. Aber das heißt, die können sich da mit dem Wein beschäftigen, die sind nicht ins Gespräch verwickelt, die können zuhören, wenn sie wollen, wenn sie nicht zuhören wollen, ja, können sie sich auf ihren Wein konzentrieren oder was auch immer tun. Ich glaube, dass das einen Synergieeffekt hat, wenn die in Reichweite zueinander sind. Ja, eventuell sogar als die gleiche große Area, wo du praktisch Verkostung, Sofa, Expert Area, alles so als einen, so wie so ein Marktplatz, ein Treffpunkt denkst. Das wäre die Idealvorstellung, wie ich sie anmelden würde, aber ich weiß, es ist immer, es kommt immer anders.
Ja, aber ich finde die Gedanken extrem sinnig, insbesondere weil du das auf anderen Messen auch schon beobachtet hast, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben zwar ganz viel Messen bei uns im Haus, sehr, sehr viel Eigenveranstaltung und jedes Team macht sein Projekt ja mit absolutem Herzblut. Wir leben das Ganze, auch wir bei uns im Team, wir leben die Eurovino. Wir haben da Bock drauf, das ist nicht einfach nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen bei der Messe Karlsruhe, sondern wir machen das, weil was wollen, weil unser Herz dran hängt. Und wenn alle zufriedenstellen, können wir nicht, keine Frage. Aber wenn wir genau solche Stimmen aus dem Markt aufnehmen, Diego, und dann kannst du beim nächsten Mal, wenn wir uns auf der Eurovino in 26 sehen und sagen, hey, jetzt hat er es umgesetzt.
Ja. Naja, es hat halt noch einen anderen Effekt, weil je mehr Zugkraft du ans andere Ende der Halle bringst, desto attraktiver werden diese Plätze auch. Das heißt, ihr habt eine Entzerrung von diesem, wo man sagt, die Leuchttürme sind alle nur auf einer Seite. Ja, aber wenn die Verkostungszone, und wir wissen, dass die Verkostungszone Traffic macht, ja, wenn die woanders ist, dann ist es attraktiv, in der Nähe der Verkostungszone zu sein.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Und das sind so verschiedene Effekte, wo ich glaube, okay, wenn ihr eine Halle bespielen wollt und diese Halle gerammelt voll sein soll, dann würde ich das vom Prinzip so machen. Ich meine, ich bin da kein Veranstaltungsmanager, ich bin nur jemand mit offenen Augen, sozusagen. Ja.
Okay. Und genau dafür schätze ich dich. Vielen, vielen Dank, Diego.
Gut. So, ich gucke auf meine kluge Liste und meine kluge Liste sagt, wir haben beide ein Partnerunternehmen, das da heißt Wein Plus. Und zu Wein Plus gibt es Sachen zu sagen.
Absolut, absolut. Wein Plus war schon bei der Eurovino 24 und 25 Premium-Partner. Die Zusammenarbeit mit Wein Plus gestaltet sich aber tatsächlich von Tag zu Tag noch spannender und macht noch mehr Spaß. Wir saßen vor einigen Tagen, Wochen zusammen und haben überlegt, hey, was können wir denn auf unsere Partnerschaft noch draufsetzen? Und die Idee war dann kam von Wein Plus mit, hey, wir haben da einen neuen, richtig coolen Wein Award mit Namen Golden Grape Award. Mhm. Wir suchen da aber noch eine richtig schöne Location, wo wir die Preise vergeben, wo wir die Awardverleihung machen. Und so kam das eine zum anderen. Du hast es vorhin schon angesprochen, unser Eurovino-Netzwerkabend ist ein echt cooles Format. Und um es kurz zu machen, die Golden Grape Awards werden auf der Eurovino beim Netzwerkabend verliehen. Heißt aber auch, dass wir mit unserem New and Different Award weichen werden. Wir werden da aller Voraussicht auf den Montag gehen. Auch wenn wir alles an einem Abend abfeiern, abfrühstücken können. Könnten wir machen, aber so ein bisschen Netzwerk an diesem Netzwerkabend sollte ja auch noch sein. Und daher 2 Punkte, Golden Grape Awards, Fair Wine Award, die beiden Verleihungen, die sind gesetzt, das passt soweit, das ist okay. Und die Verleihung von New and Different, die werden wir dann auf den Montag schieben, wo insbesondere die ein oder anderen, die prämiert wurden in diesem Jahr, tatsächlich auch dankbar gewesen werden, wenn es nicht am Sonntagabend gewesen wäre, sondern entsprechend untertags. Wir kennen die Thematik ja alle, auch unsere Tage haben nur 24 Stunden.
Okay, ja, das ist cool. Das heißt, der Netzwerkabend, das ist dann wie gehabt so ab 17 Uhr oder verschiebt sich das auch oder wie läuft
das? Das bleibt. Netzwerkabend ist ja immer ab 18 Uhr. Es wird aber kein, du musst erst das Programm über dich ergehen lassen. Ich sage es bewusst despektierlich, bevor es was zu futtern gibt. Das drehen wir um. Ich glaube, mit was Leckerem zu essen und der Fokus liegt auf was Leckerem, da hört sich's noch mal so schön zu.
Ja. Hey, sehr cool. Genau. Ja, das klingt wunderbar. Wie sieht's denn aus? Kann man sich schon anmelden für die Eurovino? Gibt's andere oder neue Standkonzepte? Mhm. Seid ihr günstiger geworden? Das ist ja natürlich die wichtigste Frage.
Ja, also wir sind nicht günstiger geworden. Du weißt, Diego, wir haben kalkulierte Nettopreise und unsere Stände haben ein sehr ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, das behalten wir auch bei. Wir haben die Preise um ganze 2,5% im Vergleich zu letztem Jahr erhöht. Das ist nicht mal die Inflation, die ich mir damit wiederhole. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn du als Altaussteller sagst, hey, ich will ja wieder dabei sein, dann hast du einen Preisfreeze bis zum Rebooking. Rebooking ist jetzt ausgelaufen, aber wir haben jetzt noch Frühbucherkonditionen, die sind auch noch einen Tick günstiger. Also es lohnt sich tatsächlich, sich früher anzumelden, als man das vielleicht normal machen würde mit November, Dezember, Januar. Das reicht ja immer noch. Wir haben tatsächlich gestern mit der Hallenaufplanung angefangen. Das ist um 2 Monate früher als im vergangenen Jahr. Nicht, weil wir nichts zu tun haben, es ist genau der umgekehrte Fall. Wir sind bereits zu knapp 50% ausgebucht. Was 3 Monate nach der Messe unfassbar toll ist. Das fühlt sich toll an. Natürlich nicht jeder, müssen wir nicht drüber sprechen. Es gab auch bei der Eurovino 25 Aussteller, bei denen lief es nicht. Keine Frage, die gibt es. Und die dann wieder zu aktivieren und zu sagen, hör zu, sei 26 dabei, egal was die Gründe sind. Ob es an der Standlage lag, ob es an der individuellen Vorbereitung lag, ganz egal. 100% Wiederbuchung haben wir nicht. Die werden wir auch niemals haben. Aber ja, dass wir schon jetzt 50% haben, ganz ehrlich, Diego, das erfüllt mich mit einem unfassbaren Stolz. Das erfüllt das ganze Team mit einem unfassbaren Stolz. Heißt aber auch, nicht die Nase nach oben zu heben in den Wind, heißt nicht, jetzt zu denken, hier, jetzt kommen sie zu uns, jetzt können wir uns zurücklegen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Auf dem Boden bleiben, die Underdog-Rolle, die wir haben, weiterführen. Schuster, bleib bei deinen Leisten und vor allem bleib menschlich und red mit den Leuten. Genau das, den Weg, den wir eingeschlagen haben, Diego, den wollen wir und müssen wir weitermachen. Und wenn ich jemals davon abweiche, Diego, dann darfst du mal eins auf die Backe schlagen.
Ach gut, ich habe dich ja bei der letzten Messe so rumhinken sehen. Du hattest ja irgendwas am Fuß oder am Bein, ne?
Ach ja, hör auf.
Also du warst in einem Zustand unterwegs, wo ich gedacht habe, dass er nicht permanent alle anschreit, ist ein Wunder. Ja, und du warst da am Managen und immer so mit seinem Hinkebein. Ja, oh Mann, ja, dir ging es nicht gut, ne? Was war denn da los?
Ach du, das, was mich auszeichnet, Diego, du kennst mich jetzt ja auch schon eine Weile, dass die Dinge halt nicht mit 100% gemacht zu werden, sondern mit 120, 130%. Das ist aber bei meinem ganzen Team so. Wir leisten alle mehr, als es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gesund für uns ist, weil wir dieses einfach so Bock auf dieses Thema haben. Und selbst wenn ich nicht nur den Knöchel verstaucht, und so war es leider, gehabt hätte, sondern das Bein gebrochen, dann hätte ich mir einen Rollstuhl besorgt und wäre dann rumgeflitzt. Das wäre mir vollkommen egal gewesen.
Das haben auch alle gesehen. Also du wurdest auch echt mit einem Schmunzeln kommentiert, weil alle gemerkt haben, du gibst dir richtig Mühe und gleichzeitig du willst eigentlich, musst ins Bett. Ja. Aber also es war dir anzusehen, aber gleichzeitig, das haben auch alle so wahrgenommen, dass du halt wirklich dein Bestes da machst und allen hinterher rennst, alle Probleme löst und gleichzeitig halt nur Schmerzen hast. Ja, das war, du weißt, wie das ist, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber
Absolut, absolut.
niemand hat gesagt, dass du nicht verfügbar bist, ja. Nur alle waren so, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja,
Das ist richtig. Aber
nee, war sehr unterhaltsam tatsächlich für uns alle.
Das kann ich mir vorstellen. Aber umso wichtiger, und da will ich auch für mein Team, du weißt, das Eurovino-Team hat auch für mich persönlich so einen unfassbar hohen Stellenwert, Diego. Und dass wir uns blind aufeinander verlassen können. Und bevor der eine es ausgesprochen hat, der andere es schon denkt, das ist insbesondere auch in der heutigen Zeit absolut Gold wert. Und genauso wie ich far more than over the top gebe, gibt es das ganze Team. Und das ist einfach geil. Und dann macht eine Stunde mehr oder zwei am Tag auch nichts aus.
Ja, also für diejenigen, die jetzt hier zuhören und jetzt zum dritten oder vierten Mal überlegen, ob sie dazukommen sollen oder auch nicht, magst du noch mal so ein bisschen kurz in die Zahlen, Daten, Fakten gehen? Also wie habt ihr euch entwickelt von der Ausstellerzahl her? Was visiert ihr an oder wo macht ihr ein Cap dieses Jahr oder so? Ich weiß ja nicht, was ihr schon rausgeben dürft, aber wenn ihr schon halb ausgebucht seid, dann scheint es ja sowas wie eine Zielvorgabe zu geben.
Ja, die gibt es definitiv. Die Eurovino kam von 24 bei der Erstveranstaltung mit etwas mehr als 300 Ausstellenden. Dieses Jahr 2025 hatten wir etwas mehr als 400 Ausstellende. Diesen großen Sprung von 33% mehr, ganz ehrlich, Diego, den schaffen wir auch kapazitär nicht. Unser Ziel sind stabile 450, 460 Ausstellende in einer Halle platziert. Viele neue Aussteller haben, oder was heißt viel, dadurch, dass wir im Moment stark im Rebooking sind, ist der Anteil an Neuausstellenden im Moment nur in Anführungszeichen bei 15%. Das wird mehr, im Gegenteil, ich finde es insoweit klasse, dass auch Aussteller, die Eurovino noch nicht kennen und noch nicht dabei waren, sehr, sehr früh buchen. Das freut mich. So war das früher mal.
Naja, und dass du eine hohe Wiederbestellerquote hast, ist einfach auch ein
auch
gutes
das,
Zeichen.
Auch das, absolut. Die Wine Experience wird in der Größe her nur minimalst größer werden, auch das an Kapazitätsgründen. Wir hatten in Summe 220 Weine bei der Wine Experience. Das waren über 1000 Flaschen, die wir hier im Team zu 5 zu 6 gehandelt haben. Ganz ehrlich, Diego, mehr geht nicht. Muss man ganz ehrlich so sagen, ob es dann 230 oder 235 werden, so what. Aber da sind wir tatsächlich an der Kapazitätsgrenze. Heißt aber auch, dass die Plätze für die Wine Experience preislich gleich bleiben. Ist dir wichtig, das weiß ich. Die Konditionen von 25 auf 26 bei der Wine Experience sind haargenau gleich. Aber wir tatsächlich nicht mehr als diese 230, 235 Plätze haben.
Da ja, sieht's soll ich dir mal ein Geheimnis verraten?
Schieß los.
So ein klassischer Studentenjob, wenn du Weinbau oder Weinwirtschaft studierst, ist, dass du auf irgendwelchen Messen bei irgendwelchen Wine Awards den Ausschank machst. Also wenn ihr davon überfordert seid, 200 Flaschen zu handeln, dann holt euch mal jemanden aus der Branche, der handelt das alleine. Ja? Also die Winzer sind das gewöhnt.
200 Weine über 1000 Flaschen. Aber ja, ich bin bei dir. Unser Ziel ist, das Eurovino-Team natürlich auch personell ein bisschen auszubauen. Das wird ein Thema sein, was wir natürlich weiter betreuen müssen, klar. Aber da brauchen wir auch jemanden, der auch einfach mal Sachen macht. Das wäre wichtig. Daher nutze ich deinen Podcast jetzt auch mal. Ich zweckentfremde ihn. Wir sind aktuell tatsächlich auf der Suche nach Verstärkung. Wir haben eine offene Trainee-Stelle. Hieß früher Werkstudent. Hört sich jetzt mit Trainee schöner an. Wenn sich da jemand, sei es aus Geisenheim oder aus Heilbronn, das jetzt hört und sagt, ey, bei der Eurovino, da wollte ich schon immer mitmischen. Super, super gerne. Werbeblock Ende. Jo, ja. Was sind die weiteren Ziele? Eine bessere und geilere Expert Area, eine genauso gut gebuchte Wine Experience, roundabout 10% mehr Aussteller, sodass wir von ein bisschen mehr als 400 auf roundabout 450 kommen. Das wäre so mein Wunschziel, erachte ich aber tatsächlich heute als nicht nur machbar, sondern gut machbar. Ansonsten den Weg, den wir eingeschlagen haben, in vielen Sachen weiterführen und natürlich offen sein für Neues. Wir haben tatsächlich auch Anfragen aus dem internationalen Bereich für Partnerschaften. Da müssen wir ganz genau schauen, inwieweit passt das zu uns, inwieweit passen auch wir zu denen. Und wenn man sich Gedanken macht, gibt es ja viele Möglichkeiten einer Partnerschaft, die jetzt auf über so ein klassisches Ausstellen oder was auch immer auch hinausgeht. Das ist was, was bei uns momentan auf der Uhr liegt, dass wir auch Sponsoring-Pakete schnüren und konzipieren. Sei es, wenn du beim Netzwerkabend noch ein bisschen aktiver werden möchtest. Wenn du auch als nicht weinerzeugender Weinvermarktender die Branche aber spannend für dich ist, bei der Eurovino ein bisschen Sponsoring-Test technisch mitmischen willst, dass wir da auch echt schlagfertige und gute und preiswerte, weil die sind den Preis wert, Leistungen haben. Da sind wir momentan ganz, ganz intensiv dabei, was Gutes zu finden. Und das Thema Matchmaking. Wir haben da ganz große Pläne, haben mit unserem Wine Guide viel Vorarbeit geleistet. Dieses Thema ist nicht nur auf ein Jahr angelegt, Diego. Da steckt so viel Hirnschmalz dahinter. Und ein Matchmaking zu machen, das wirklich au point, auf den Punkt ist und eigentlich über das klassische Matchmaking, hier hast du die eine Hand, da ist die andere Hand, schüttelt euch mal. Wenn wir ehrlich sind, geht das ja noch viel, viel weiter. Betriebswirtschaftlich runtergebrochen ist es nichts anderes, als einen zielgenauen Bedarf und ein zielgenaues Angebot zusammenzubringen. Aber da steckt verdammt viel Arbeit drin. Das ist so ein übergeordnetes strategisches Thema, wo wir aber tatsächlich im Hintergrund sehr, sehr viel arbeiten.
Ich sehe dich bald auf irgendeiner Startup-Bühne und sagen, ja, wir haben das Tinder für Winzer und Händler gebaut.
Das gut.
Nein, bitte nicht. Mach's nicht. Als jemand, der sich mit Startup-Szene auskennt, mach's nicht. Es ist ein absoluter Running Gag. Aber ja, ich sehe das Thema und das ist, glaube ich, auch tatsächlich mit das Interessanteste. Also das, was die Messe noch an Matchmaking-Infrastruktur bieten kann, weil du selber als Aussteller, ja, okay, du kannst deine Adressaten, die du hast, einladen. Ich weiß nicht, inwiefern du auch Leute adressieren kannst, die, von denen du gar nicht weißt, dass sie kommen, ihr aber wisst, dass sie kommen. Das ist wahrscheinlich das Interessante, worum es dann geht. Ja. Aber das, ich glaube, dass da im Vorfeld eben eine ganze Menge laufen kann. Und vor allem, wenn ihr es hinkriegt, auch einigermaßen abzufragen, wer mit welchem Kaufinteresse auf die Messe kommt. Ja, aber das ist ein kompliziertes Thema, da bin ich mir absolut bewusst. Aber wenn ihr sagt, dass ihr da für 26 schon mit irgendwas aufwartet, dann bin ich sehr gespannt. Ja.
Ich auch, Diego. Wir auch.
Ja. Das ist gut.
Super.
Okay, Anmeldezeitraum ist von bis, also der läuft schon. Aber bis wann muss man sich entschieden haben?
Also sagen wir so, wir sind jetzt in der ersten Aufplanung. Die vorhandenen Stände sind schon positioniert. Die Halle sieht schon schön aus. Aber wenn ich sage, 50% ist da, dann fehlen ja auch noch 50%. Unser Frühbucherzeitraum, der geht bis Ende Juli, bis zum 31.07. Dann werden sicherlich die ein oder andere von uns, inklusive auch mir, auch vielleicht die ein oder anderen Tage auch noch ein bisschen Urlaub machen. Und richtig, richtig wild wird es dann wieder ab Anfang September. Wenn man also sagt, hey, ich will dabei sein, ich habe da Bock drauf und gepaart noch mit einer ordentlichen Platzierung, dann macht sicherlich Sinn, sich zeitnah zu melden. So ab Oktober, November wird unser Gestaltungsspielraum, insbesondere was die Platzierung angeht, tatsächlich immer kleiner. Und wenn man da sagt, hey, ich weiß ja eh eigentlich, dass ich schon teilnehmen möchte oder ich habe da Lust drauf oder andersrum, ich bin noch nicht 100% überzeugt, gerade dann such den Kontakt, geh in den Austausch mit uns, mit dem Eurovino-Team. Wenn es passt, super. Und wenn es nicht passen sollte, ist das auch kein Beinbruch. Das ist das Schöne. Wir verkaufen niemandem etwas, wovon er keinen Erfolg haben kann. Und wenn jemand im Export stark ist und sagt, hey, mein Fokus liegt auf dem Export, dann stelle ich eine einzige Frage, Diego. Und die Frage ist, okay, möchtest du, dass es so bleibt? Oder könntest du dir vorstellen, auch auf dem heimischen Absatzmarkt wieder ein bisschen stärker zu werden. Und wenn er dann sagt, nein, mein Fokus ist und bleibt Export, Bums aus, dann ist das vollkommen okay. Dann kann ich ihm das nicht anbieten. Wenn er das nicht will und sagt, ja, Export ist weiterhin wichtig, aber auch der Absatz im Heimatmarkt ist für mich spannend und bedarf vielleicht der ein oder anderen Spritze, Powerspritze, dann macht es Sinn.
Ja.
Cool.
Alles klar, ich danke dir.
Ich danke dir, mein Lieber. Dann hoffentlich bis bald und da draußen an alle Weinerzeugenden, Weinvermarkten einen tollen Tag und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.